ein Künstler namens Sortian las in der Zeitung von einem Kleinkind, das durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Er begann sich vorzustellen, dass einem seiner drei Kinder etwas Ähnliches zustoßen könnte, und so fing er an, sich ständig Sorgen zu machen. Seine Sorgen entwickelten sich zu einer ständigen Furcht. Je mehr er sich eine solche Tragödie vorstellte, desto ängstlicher wurde er. Und das ging so weit, dass er sich nicht mehr auf seine Arbeit konzentrieren konnte. Seinen Plan, in Pasadena, Kalifornien, ein Haus zu kaufen, gab er auf, um für seine Kinder einen sicheren Ort außerhalb der Stadt zu finden. Die Suche nach einem sicheren Ort nahm ihn so völlig in Beschlag, dass er sogar seinen Beruf als Künstler an den Nagel hing, um sich ganz dem Schutz seiner Kinder zu widmen. Jedes Grundstück, das in Frage kam, untersuchte er gründlich, um alle möglichen Risiken auszuschließen. Schließlich kaufte er 6 Hektar Land an einem abgelegenen Ort am Ende einer langen, gewundenen Straße. Vor der Kurve brachte er Schilder an: Achtung, spielende Kinder! Bevor er das Haus bauen ließ, errichtete Sortian eigenhändig einen umzäunten Spielplatz für seine 3 Sprösslinge. Die Lage wählte er so, dass kein Auto näher als 30 Meter heranfahren konnte. Das war so geplant, dann erst kam das Haus. Zuletzt folgte der Bau der Garage. Als alles fertiggestellt war, prüfte er nochmals alle möglichen Gefahren, die auftreten konnten. Es blieb nur ein einziges Risiko, und das war die Garage, aus der er rückwärts fahren musste. Und die Möglichkeit bestand, dass in einem unbeaufsichtigten Moment eines der 3 Kinder hinter dem Wagen stehen könnte. Und sofort plante Sortian einen geschützten Wendeplatz. Der Bauherr musste nochmals kommen, um den Auftrag sogleich auszuführen. Aber bevor der Beton gegossen wurde, setzten schwere Niederschläge ein. Es war der erste Regen nach einer langen Dürreperiode. Und hätte es in jener Nacht nicht geregnet, wäre der Wendeplatz am Sonntag zu benutzen gewesen. Das war der 9. Februar 1947, der Tag, an dem Sortians 18 Monate alter Sohn Tiran sich aus der Obhut seiner Schwester entfernte und direkt hinter den Wagen kroch, als Sortian aus der Garage fuhr. Es gibt offensichtlich keine perfekte Sicherheit und keine absoluten Garantien in dieser Welt. Egal wie umfassend jemand vorsorgt, am Ende steht doch jeder hilflos da, wenn das Unberechenbare eintrifft. Meine lieben Geschwister, liebe Freunde, Sorgen können uns Menschen quälen. Sie können uns die Freude rauben und uns bis zur Erkrankung aufzehren. Das muss vielleicht nicht immer so extrem sein wie bei dem Künstler Sortian, aber wir leben in einer ziemlich unsicheren Zeit und wir werden alle versucht, uns Sorgen zu machen. Wir leiden alle an dieser Sucht, Sorgen. Gibt es jemanden hier, der sich letzte Woche keine Sorgen gemacht hat? Der jeden Tag in der vergangenen Woche sich durchgehend gefreut hat, keine Angst, keine Sorgen, keine Zweifel, keine Anspannung? Ich sehe nicht viele Hände. Ich sehe keine Hände. Seit meine Kinder Teenager sind, höre ich immer wieder mal den Satz, Dad, entspann dich. Und damit meinen sie einfach, mach dir nicht so viele Sorgen, sei nicht so verkrampft, sei nicht so ein Pessimist, nimm nicht alles so persönlich und so ernst. Naja, wenn das so einfach wäre. Ich bin jetzt bald 50, habe noch 2 Jahre, aber ich komme dieser 50er-Grenze immer näher. Und ich bin immer noch am Lernen, entspannter und gelassener zu werden. Ich versuche nicht nachlässiger zu werden, aber gelassener. Vielleicht geht es auch manchen von euch so, dass er oder sie sich wünscht, gelassener zu werden. Was kann uns dabei helfen, gelassener zu leben, einen entspannten Lebensstil zu führen in einer sorgenbelasteten Welt, in der nichts ist, wie es eigentlich sein sollte. In einer Welt, in der wir laufend durch die Medien mit schlechten Nachrichten bombardiert werden. In einer Welt, in der unsere Städte, unsere Großstädte unsicher werden, die Krisen sich häufen, die Hektik immer mehr zunimmt und Gelassenheit nicht gerade unsere Stärke ist, weil alles am besten sofort erledigt werden muss und wir nichts verpassen wollen. Was kann uns da helfen, entspannter und gelassener zu leben in unserer komplexen Welt des 21. Jahrhunderts? Und ich denke, die letzten Anweisungen des Apostels Paulus an die Philipper entfalten gewissermaßen einen Therapieplan, wie wir entspannter und gelassener leben können. Für unsere Gäste möchte ich es erwähnen, wir sind hier seit einigen Monaten dabei, fortlaufend durch den Philipperbrief zu predigen. Und heute wollen wir uns die Verse 4-7 aus dem 4. Kapitel anschauen. Ich habe es überschrieben, Anweisungen zu einem entspannten Leben. Da schreibt der Apostel Paulus, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. 3 Aufforderungen hat der Heilige Geist uns hier durch den Apostel Paulus gegeben. Und ich bin sicher, wenn wir diese Anweisungen, die hier übrigens in Befehlsform stehen, es sind Imperative, wenn wir die befolgen, dann kann Gottes Geist uns so verändern, dass wir eben gelassener und auch entspannter werden. Es wäre gut, wenn wir uns also diese Worte neu ins Bewusstsein einprägen könnten, denn wie ich schon sagte, ich glaube, sie bilden die Grundlage der göttlichen Therapie gegen alle Schwarzseherei, gegen allen Pessimismus, gegen alle Sorgen. Als erstes werden wir aufgefordert, uns im Herrn zu erfreuen. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. So übersetzt die NGÜ wörtlich, heißt die Aufforderung, freut euch im Herrn alle Zeit. Und es ist nicht das erste Mal, dass wir im Philipperbrief über Freude lesen. Freude, das ist eigentlich das Schlüsselwort in diesem Brief. Und an dieser Stelle begegnet sie uns zum 13. und zum 14. Mal. Und es ist so, als würde der Paulus sagen, habt ihr es noch nicht alle verstanden? 12 Mal habe ich es bereits gesagt. Und nun ein 13. Mal und noch ein 14. Mal. Freut euch! wenn wir das lesen, dann sind wir natürlich versucht zu denken, wie soll das funktionieren? Kann man jemandem befehlen, sich zu freuen? Nun, die Freude, von der Paulus hier schreibt, die ist nicht ein Gefühl, das wir irgendwie selbst produzieren müssen. Es geht hier nicht um die rein irdische Freude, und ich meine damit die oberflächliche Lustigkeit unserer Kultur, die immer abhängig ist von den Umständen und unserer persönlichen Lebenslage. Nein, die Freude, zu der wir hier aufgefordert sind, ist eigentlich ein Geschenk. Sie ist eine Gabe. In Galater 5, Vers 22, nennt der Apostel Paulus diese Freude eine Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede und so weiter. Die Freude, von der Paulus spricht, ist etwas, was der Geist Gottes in uns wachsen lässt. Es ist eine Frucht, die durch den Geist Gottes, durch unsere Beziehung, unserem Gehorsam zu Jesus hervorgeht. Es ist eine Freude, die sich trotz allen widrigen Umständen auf Gott richtet. Ist das nicht erstaunlich? In der Bibel ist Freude keine Möglichkeit, sondern ein Befehl. Sie ist keine Möglichkeit, wo man eben sagen kann, wer will, der hat eben die Möglichkeit, sich zu freuen. Heute ist ja Sonntag, willkommen im Gottesdienst. Die einen freuen sich, die anderen, naja, die haben jetzt heute die Möglichkeit nicht, die freuen sich nicht so, dann eben nicht. Nein. Wenn wir eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben, dann ist das Geschenk der Freude durch den Heiligen Geist in uns. Und wir müssen es erkennen und freisetzen. Und deshalb, weil das Geschenk da ist, kommt mit ihm auch die Aufforderung, es zu öffnen, es in Anspruch zu nehmen. Eigentlich dürfte kein Umstand oder Ereignis je diese geistliche Freude in unserem Leben trüben. Das mag sehr verrückt und surreal und unmöglich sich anhören, besonders im Blick auf die Realität des täglichen Lebens. Aber diese Aufforderung, die gründet sich eben auf die Bibel. Das sind ja hier nicht meine Weisheiten, die ich hier von mir gebe. Wäre unsere Freude von unseren Umständen abhängig, dann wäre sie so unsicher wie das Licht einer ungeschützten Kerze in einer stürmischen Nacht. Sofort ist das Licht aus, ist weg. Es raucht noch ein bisschen und dann ist alles weg. Kalt. Aber diese Freude, von der Paulus uns hier schreibt, zu der er uns auffordert, sie zu erleben, die ist nicht abhängig von Umständen, sondern sie kommt aus der Verbindung mit Gott. Im Herrn haben wir diese Freude. Im 17. Jahrhundert schrieb der Bibelausleger Matthew Henry Folgendes zu diesem Wort. Ich zitiere es mal wörtlich. Er sagt, all unsere Freude muss bei Gott enden. Und unsere Gedanken über Gott müssen freudige Gedanken sein. Habe deine Lust am Herrn, heißt es schon im Psalm 37, Vers 4. Und dann schreibt er weiter, beachten Sie dabei, es ist unsere Pflicht und unser Vorrecht, uns an Gott zu erfreuen und uns an ihm immer zu erfreuen. Zu jeder Zeit, in jeder Lage, auch wenn wir für ihn leiden oder von ihm bedrängt werden. Wir dürfen nicht schlechter über ihn oder über seine Wege denken, wenn wir Unannehmlichkeiten in seinem Dienst begegnen. In Gott gibt es genug. In ihm gibt es genug, um uns in den schlimmsten Umständen auf Erden mit Freude auszurüsten. Freude an Gott ist eine Pflicht, die die große Konsequenzen für das christliche Leben hat und Christen müssen immer wieder dazu aufgerufen werden. Geschwister, die Aufforderung zur Freude, die stellt uns eigentlich vor eine Entscheidung. Wie reagiere ich, wenn Gott durch seinen Geist mir sagt, freue dich alle Zeit? Ach Herr, heute nicht. Heute ist nicht gerade mein Tag. Ich hatte gerade eine Kiefer-OP und ich habe Zahnschmerzen. Es geht mir ziemlich bescheiden. Ich denke, wir müssen uns für die Freude entscheiden und sie jeden Tag aufs Neue wählen. Unsere Freude im Herrn darf nicht abhängig sein von den Umständen des Lebens. Wir sind also gefragt, die Verantwortung für unsere Freude zu übernehmen. Wir selbst, du selbst, nicht dein Freund und nicht deine Eltern und nicht dein Ehepartner und nicht deine Kinder und nicht dein Chef und nicht die Gemeinde ist verantwortlich für deine Freude, sondern du selbst. Meine lieben Geschwister, Freude ist ein Befehl der Bibel. So schwierig das auch ist zu akzeptieren, wir müssen immer wieder eine innere Wahl, eine Wahl des Herzens treffen, uns zu freuen. Aber wie können wir das? Nun, ich denke, wir können es nur, wenn wir uns jeden Tag neu bewusst machen, vielleicht gleich am Morgen, wenn wir aufstehen, dass jeder Tag, ja jeder Augenblick unseres Lebens eigentlich eine Gelegenheit bietet, die Freude zu wählen. Hört mal, was der Psalmist sagt im Psalm 118, Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen. Er sagt nicht gestern, ja, da war Sonntag, da waren wir glücklich. Nein, das war der Tag des Herrn, da waren wir glücklich. Nein, er sagt auch nicht, morgen wird der große Tag sein. Bis dahin werde ich es ja irgendwie noch aushalten. Und mit morgen denken manche, ja, die Entrückung, dann ist der große Tag der Freude. Natürlich, das ist der Tag der absoluten Freude. Aber dieser heutige Tag mit all seinen Unzulänglichkeiten ist ebenfalls ein Freudentag. Wir haben oft die Illusion, dass die Freude eines Tages kommen wird, wenn sich bestimmte Dinge ändern. Ist doch so. Die Schüler gehen zur Schule und sie denken, dass sie glücklich werden, wenn die Schule zu Ende ist. Wenn sie das Abitur in der Tasche haben oder wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben, wenn sie eine gute Stelle haben und gut Geld verdienen. Ich bin glücklich und ich kann mich freuen, wenn ich genug Geld habe. Oder wenn ich dann endlich mal in mein eigenes Haus einziehe, dann werde ich glücklich sein. Dann werde ich zufrieden sein. Dann kann ich entspannen. Oder wenn endlich mein Traumauto vor meiner Garage steht. Das ist doch ein Glücksmoment. Dann freue ich mich. Und die Singles denken, wenn ich nur bloß mal einen Partner finde und heiraten könnte, dann werde ich richtig froh. Und dann heiraten sie und beschließen, dass sie erst froh und glücklich sein werden, wenn sie eines Tages Kinder haben. Und dann haben wir Kinder und wir denken, dass wir froh sein werden, wenn sie endlich erwachsen sind und das Nest verlassen. Und wenn es soweit ist, denken wir, dass wir glücklicher wären, wenn sie doch noch zu Hause wären. Das heute ist Gottes Tag, sagt der Psalmist. Heute muss ich mich neu entscheiden, ob ich dieser Aufforderung, freut euch im Herrn alle Zeit, folgen will. Heute ist der Tag, den Gott gemacht hat und an dem ich als sein erlöstes Kind die Freude, die er in mich hineingelegt hat, freisetzen will. Wenn wir Freude erleben wollen, dann muss es heute sein. Und ich bin sicher, wenn wir dieser Aufforderung folgen, wenn wir uns im Herrn, am Herrn, in jeder Situation erfreuen, dann werden wir auch gelassener werden. Das wünsche ich mir. Und das wünsche ich uns, dass wir uns für die Freude immer wieder entscheiden. Wie schön wäre es, wenn wir an jedem Tag etwas entdecken, worüber wir lachen und worüber wir uns freuen können. Das Leben würde eine ganz andere Qualität bekommen. Die zweite Aufforderung in unserem Text ist im Grunde eine Bekräftigung der ersten Aufforderung, sich zu freuen. Hier sehen wir, dass echte christliche Freude nicht allein nach innen gerichtet ist, sondern sie hat auch ihre Auswirkungen nach außen hin. Mit anderen Worten, Menschen, die sich in jeder Situation im Herrn freuen können, haben auch eine freundliche, eine ungezwungene, eine wohltuende Haltung anderen Menschen gegenüber. Und das habe ich schon oft erlebt. Leute, die Freude wirklich zu ihrem Thema gemacht haben, denen das sehr wichtig ist, diesen Befehl, dieses Wort in ihrem Leben auszuleben, das sind sehr, sehr angenehme, sehr wohltuende Menschen. Die haben eine Ausstrahlung. In Vers 5 fordert Paulus uns also auf, freundlich im Umgang mit allen Menschen zu sein. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Da geht es im Grunde um eine milde, gelinde, friedfertige, nachsichtige Haltung den Menschen gegenüber, mit denen wir es eben zu tun haben. Es ist so, als würde der Paulus hier sagen: Dafür sollt ihr Christen unter den Leuten bekannt sein, dass ihr eine gewisse natürliche Freundlichkeit, eine Nachsicht und Gelassenheit ausstrahlt. Die alte Lutherbibel, die übersetzt das Wort, das hier im Urtext vorkommt, mit Lindigkeit. Lindigkeit ist ein Wort, das zu Luthers Zeiten sicherlich richtig verstanden wurde. Kennt jemand das Wort heute noch? Verwendet ihr es? Das ist auch so ein Beispiel, wie sich Sprache verändert. Immer, Sprache ist immer in Bewegung. Aber dieses Wort Lindigkeit kommt von Lindern und es hängt zusammen mit der Linde, deren medizinischer Wert als schmerzlinderndes Mittel seit Urzeiten bekannt ist. Und das Wort bezeichnet also eine Verhaltensweise, die eine lindernde, eine mildernde Wirkung hat. Ein Mensch, der freundlich, nachsichtig, gütig ist, wirkt lindernd. Das ist jemand, der schnell die Versöhnung sucht, der nicht krampfhaft auf seinem vermeintlichen Recht besteht. Und ich wünsche uns, dass wir diese Aufforderung verinnerlichen, meine Lieben. Angesichts der Tatsache, dass unser Herr bald kommen wird. Und ich denke, mit jeder Krise, die wir erleben, sind wir einen Schritt weiter diesem Zeitpunkt entgegengekommen. Wir leben ja schon jetzt aus der Perspektive der Ewigkeit. Also angesichts dieser Tatsache, dass unser Herr bald wiederkommt, lasst uns einfach viel nachsichtiger und ungezwungener und entspannter und gelassener sein im Umgang mit den Menschen in unserem engsten sozialen Umfeld, im Umgang mit unseren Kindern. Ja, ich predige es mir. Und ich weiß, ihr werdet mir vielleicht diese Predigt vorhalten, meine lieben Kinder. So ist es. Wir müssen alle Pastoren durch. Aber ja, darum geht es. Wie wir nach außen wirken, betrifft ja immer zuerst unser engstes soziales Umfeld. Und das ist die Familie, das sind unsere Kinder, unser Ehepartner, unsere Verwandten, unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Verwandten, dann die Arbeitskollegen. Einfach nachsichtiger und entspannter, gelassener sein. Auch mit den schwierigen Glaubensgeschwistern, ja auch mit den Leuten, die uns nicht so liegen oder die uns deutlich spüren lassen, dass sie uns nicht mögen. Auch ihnen sollen wir freundlich und milde und gütig sein. Seid freundlich, milde, nachsichtig, gelinde, entspannt im Umgang mit allen Menschen. Mit allen. Ist umfassend. Nicht nur mit einigen, die uns liegen, die uns sympathisch sind. Mit allen. Wow, das ist eine Herausforderung. Ich wünsche es mir und ich wünsche es euch, dass wir dieser Aufforderung durch die Kraft Gottes folgen können. Und schließlich, als letztes, fordert uns Paulus auf, aus Sorgen ein Gebet zu machen. Sorgt euch um nichts, betet um alles und ruht im Frieden Gottes. Dieser Aufruf ist in unserer westlichen Kultur ungewöhnlich. Wir Deutsche sind Europameister im Sorgen. 66% haben Angst, ihren Job zu verlieren. Bei den Niederländern, habe ich gelesen, sind es nur 8%. 24% der Deutschen haben Angst vor einer Inflation. Bei den Schweden sind es nur 2%. Ganze Industrien basieren auf deiner Angst und deinen Sorgen. Ganze Versicherungen, die Medien, die Sicherheitsbranche. Und es gibt so viele Dinge, über die wir uns Sorgen machen könnten. Wie werden sich unsere Kinder entwickeln? Werden sie die Schule schaffen? Welche Ausbildung sollen sie angehen? Werde ich meine Schulden bezahlen können? Kann ich meinen Arbeitsplatz behalten? Wie wird's mit meiner Gesundheit? Wer wird mich im Alter pflegen, wenn ich mal nicht mehr kann? Wird meine Rente reichen? Was passiert mit der Deutschen Bank? Die Aktien gehen ja nach unten. Wie wird sich unser Land durch die vielen Flüchtlinge verändern? Hoffentlich werden wir nicht islamisiert. Was wird aus Europa? Wird es vielleicht doch noch auseinanderfallen und mit ihm auch unser Wohlstand hier in Deutschland? Es gibt tausend Dinge, um die wir uns Sorgen machen könnten. Sorgen versuchen uns gefangen zu nehmen, uns zu entmutigen und zu erwürgen. Das englische Wort für Sorge übrigens heißt worry. Es kommt von dem altenglischen Wort würgen. Hört ihr es heraus? Das ist unser deutsches Wort würgen oder erdrosseln. Und das passt genau zu dem, was durch die Sorgen geschieht. Sie schnüren uns die Kehle zu, sie erdrosseln uns, verdrehen unseren Verstand, machen uns krank. Und es gibt genug Leute, die haben sich buchstäblich zu Tode gesorgt. Aber liebe Geschwister, aus biblischer Sicht sind Sorgen nichts anderes als Zweifel an Gottes Fürsorge, an seiner Macht und Souveränität. Wenn wir besorgt sind, vertrauen wir nicht ganz unserem Vater im Himmel. Die dir raubet Fried und Rast, Jesu Herz dir offen steht, mach aus Sorgen ein Gebet. Statt Facebook, lieber face down. Sich beugen im Gebet und sagen, Herr Jesus, hier hast du alle meine Sorgen. Die Sorgen um meine Kinder, die Sorgen um meine Gesundheit, die Sorge um meinen Arbeitsplatz und meine Finanzen und mein Haus, das ich noch nicht abbezahlen habe. Die Sorge um mein Alter, die Sorge um unser Land und unsere Kultur und unsere Sicherheit. Bei dir möchte ich alle diese Dinge, die mich belasten, die mir die Freude und die Gelassenheit rauben, einfach ablegen. Danke, dass du meinen Lebensweg kennst und dass du immer bei mir bist und mich nicht verlassen und versäumen wirst. Danke, dass du in deiner Allwissenheit und Allmacht mir genau das gibst, was ich brauche. Liebe Schwester, wenn wir so beten, schütteln wir das bedrückende, quälende, uns in seinen Klauen haltende Monster der Sorge von den Schultern und übergeben die Dinge im Gebet an unseren Gott. Was wird die Folge sein? Oder was ist bereits die erste Gebetserhörung, wenn wir so zu ihm kommen? Was kann man tief in seinem Innern erfahren, wenn man aus seinen Sorgen ein Gebet macht? Paulus schreibt, der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht. Menschen, die Gott nicht kennen, werden nicht begreifen können, wie das möglich ist, dass wir in manchen Situationen doch so ruhig sein können. Dieser göttliche Friede wird über unsere Gedanken wachen und unseren ganzen inneren Menschen bewahren. Dieser göttliche Friede ist wie ein Wächter, der seinen regelmäßigen Wachgang um etwas besonders Wertvolles macht. Wenn wir also unsere Sorgen und Ängste im Gebet Gott übergeben, dann hat der Friede die Pflicht, im Stillen seinen Wachgang um unsere Gedanken und unsere Gefühle herum zu absolvieren, indem er uns tief innerlich beruhigt. Durch den Frieden Gottes versichert uns der Heilige Geist, dass Gott auch in den schwierigsten Umständen alles in seiner Hand hat. Und ehrlich gesagt, ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo ich genau das erlebt habe, diese Erleichterung gefunden habe, nachdem ich meine Sorgen einfach ihm im Gebet gebracht habe. Und wenn der Kopf wieder leichter wird, mit den erleichternden Gedanken kehren dann auch die Freude und der Friede wieder ein. Liebe Schwester, wenn wir uns in der Gelassenheit üben wollen, wenn das nicht nur mein Wunsch, sondern auch unser aller Wunsch ist, gelassener, entspannter zu leben in einer sehr angespannten Zeit, ohne Frage, dann müssen wir Gottes Therapieplan hier befolgen. Wir müssen uns diese drei Anweisungen aus dem Wort Gottes einprägen. Freu dich im Herrn, freu dich, dass du mit ihm verbunden bist. Freu dich an der Erlösung, die du hast. Freu dich an ihm selbst. Das tun wir hier gemeinsam jeden Sonntag. Es gibt nichts Höheres, nichts Wertvolleres, nichts Schöneres als unser Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Erfreue dich in ihm, was auch immer geschieht. Gib dem Geist Gottes Raum, dass die Frucht der Freude wachsen kann. Zweitens, sei freundlich, gelinde, milde im Umgang mit allen Menschen. Versuche eine entspannte Haltung ihnen gegenüber zu haben. Denn alle diese Menschen liebt Gott. Und nicht du trägst die letzte Verantwortung für sie. Und drittens, mach aus Sorgen ein Gebet. Lege jeden Tag deine Ängste und Lasten bei ihm ab. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über deine Gedanken wachen und dich in deinem Innersten bewahren. Amen. Hören wir genau hin auf die Einladung in dem nächsten Lied, das uns Dina singen wird.